und sich länger nicht gesehen. Eine von ihnen hatte vor einem halben Jahr ein Baby bekommen und war mit dem Kleinen zum Frühstücken gekommen. Nun war es Zeit, wieder aufzubrechen. Kind also im Kindersitz anschnallen, Wickeltasche in den Fußraum, Autotür zu. Ich weiß nicht, was es für ein Auto war, aber ihr ahnt vielleicht, was kommt. Der Schlüssel war mit eingeschlossen und die Tür ging nicht mehr auf. Panik macht sich breit. Das Baby weint, die Mutter ist verzweifelt. Doch Rettung naht. Die Freundin ruft den ADAC an und der Pannendienst ist ganz in der Nähe. Er kommt! Hilfe ist bald da. Was für eine erlösende Nachricht ist das, wenn man selbst am Ende ist und keinen Ausweg sieht. Er kommt. Heute, am zweiten Advent, ist das Thema Gott kommt zur Erlösung. Nicht nur als Kind in der Krippe, sondern er kommt wieder. Advent heißt Ankunft. Warten auf die Erlösung ist nicht auf den Monat Dezember beschränkt. Wie letzten Sonntag hören wir einen Predigttext aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 35, ich lese die Verse 3 bis 10. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen die Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die die Heilige Straße genannt werden wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Ich möchte mich dem Text aus drei Richtungen nähern. Zuerst in etwas allgemeiner Weise und dann greife ich zwei Begriffe daraus noch gesondert heraus, an denen ich hängen geblieben bin in der Vorbereitung. Ich habe mich gefragt, ob daraus Anknüpfungspunkte für unser Leben entstehen können. Und ja, für mich persönlich sind da auch schon einige entstanden. Also zunächst etwas Allgemeines. Daniel Marsik hat letzte Woche schon erklärt, weil er auch eben über einen Jesaja-Text gepredigt hat, dass diese prophetischen Texte des Alten Testaments immer mehrere Bedeutungsebenen haben. Die eine ist die Bedeutung für das Volk Gottes, das sich zu der Zeit in der Verbannung in Babylon befand und hier die Verheißung bekommt, dass sie zum Zion, zum Berg Gottes in Jerusalem, zurückkehren werden. Die andere Erklärungsebene, und so werden die Texte eben aus neutestamentlicher Sicht gedeutet, das Heil Gottes, das vollständig sichtbar wird, wenn der Messias, der Retter für alle Völker, kommt. Und einzelne Verse oder Passagen aus dem Buch Jesaja haben die ersten Christen und Jesus selbst schon mit seinem ersten Kommen gedeutet. Das haben wir letzte Woche auch gehört, zum Beispiel die Verse aus Jesaja 61, die Jesus in Lukas 4 in der Synagoge in Nazareth vorliest und dann ganz einfach sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und deshalb spielen diese Texte in der Adventszeit eine besondere Rolle, weil sie Jesus ankündigen. Advent heißt Ankunft. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, auf die Erinnerung daran, dass Jesus als Baby in die Welt gekommen ist. Aber der andere Advent, sein zweites Kommen, steht noch aus. Und auch unser Text in Jesaja 35 hat mehr Dimensionen als nur die Rückkehr einer Volksgruppe zu ihrem angestammten Wohngebiet oder zu ihrem heiligen Ort. Auch mehr Dimensionen als die Geburt Jesu in Bethlehem. Mit bildhaften Beschreibungen wird hier eine vollständige Erlösung der gesamten Schöpfung beschrieben. Ein Friedensreich für alle Menschen wird von Gott selbst gestaltet. Blindheit ist überwunden, kein grauer Star und kein Trachom durch bakterielle Entzündungen. Taube können wieder alles hören. Kein Bandscheibenvorfall und keine Lähmung hindern an der freien Bewegung. Und die Sprachstörung des Schlaganfalls hat keine Macht mehr. Eine wunderbare Perspektive, oder? Zeichenhaft hat Jesus schon zu seiner Zeit auf der Erde Heilungen vollbracht. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, so hat er gesagt. Und als Zeichen seines angebrochenen Reiches erleben Menschen bis heute Heilungen, durch Wunder Gottes mit und ohne medizinische Beteiligung. Aber über weite Strecken leiden Menschen immer noch unter den Umständen ihres Lebens. Unser menschliches Leben ist verletzlich. Wir wollen es nicht, aber ein simpler Schnupfen kann ausreichen, um uns kraftlos zu fühlen. Das habe ich in dieser Woche am eigenen Leib gerade erlebt. Wie viel mehr sind diejenigen müde und kraftlos, die in existenziellen Krisen stecken, die unter Ungerechtigkeit und Ohnmacht leiden? Die Beispiele aus den Nachrichten von Krisen und Kriegsgebieten muss ich dazu gar nicht aufzählen. In meiner Arbeit als Sozialarbeiterin begegnen mir auch hier bei uns Menschen, die sehr müde sind durch einen anstrengenden Alltag. Ständige Geldknappheit, ein ungerecht bezahltes Arbeitsverhältnis, wo auf dem Papier andere Stunden stehen, als in Wirklichkeit erbracht werden. Anstrengende Kinder, deren Betreuung mehr schlecht als recht geregelt ist. Dazu die Nachbarn, die einem sagen, man soll den Kindern doch mal beibringen, dass sie ihre Bonbonpapiere ordentlich im Mülleimer entsorgen sollen. Na klar, kein Problem. Das haben die Kinder nur leider gleich wieder vergessen. Den Müden und Kraftlosen, denen, die tief beunruhigt sind, gilt die gute Nachricht. Er kommt. Die Rettung ist schon unterwegs. Seid stark und fürchtet euch nicht. Aber halt! Da ist dieses Wort in Vers 4, was so gar nicht zu einer Beschreibung eines wunderbaren Friedensreichs passen will. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die Rache, was heißt hier eigentlich Erlösung? Die Vergeltung kommt, er kommt und wird euch erretten. Ganz so harmonisch und glatt scheint der Text nicht, wie anfangs gedacht. Dazu ein Hinweis des Theologen Christoph Maser. Hier lohnt sich ein genauer Blick in die Begriffsbedeutung von Vergeltung im Alten Testament. Denn in unserem deutschen Sprachgebrauch klingt Vergeltung nach fragwürdig unverhältnismäßiger Rache. Auch im Alten Testament umfasst Vergeltung das Begriffsfeld Rache und Strafe, aber ebenso Lohn, Entlohnung, Belohnung sowie Wiederherstellung von Recht. Die Vergeltung Gottes zielt also auf das notwendige Zurechtrücken zwischenmenschlicher Schieflagen ab. Dies umfasst Strafe, wo Strafe nötig ist, ebenso wie Entlohnung, wo Lohn angemessen ist. Und ganz unbekannt ist diese Ausdifferenzierung der deutschen Sprache nicht. Spuren eines positiven Verständnisses von Vergeltung finden sich auch heute noch, zum Beispiel in der Dankformel »Vergelt's Gott«. Soweit Maser. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Wort noch benutzt, um Danke zu sagen, vergelt's Gott. Ich glaube, das ist eher so in Bayern gebräuchlich oder war es früher zumindest. Es meint, Gott möge dir das zurückerstatten, was du mir heute gegeben oder geholfen hast. Mir gefällt der Begriff gut, Wiederherstellung von Recht. Und daran möchte ich weiterdenken. Denn das war und ist die Mission, der Auftrag Jesu. Frieden herzustellen zwischen Gott und Menschen durch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie es in Römer 4, Vers 25 heißt. Damit, durch den Frieden zwischen Gott und Menschen, wird auch Frieden zwischen Menschen möglich. Aber selbst wenn wir beim Wort Rache bleiben würden, könnten wir die Betonung verändern. Er kommt zur Rache. Das Thema Rache finden wir in der Bibel zum Beispiel in den Psalmen. In einigen Psalmen wird gebetet, dass Gott die Feinde vernichten möge. Das klingt für unsere Ohren oftmals unpassend. Jesus hat doch gesagt, dass wir die Feinde lieben sollen. Aber wir sollten dabei bedenken, diese Texte sind Gebete. Die Beter üben keine Rache, sie verüben keine Selbstjustiz, sie nehmen die Vergeltung nicht selbst in die Hand. Es sind Bittpsalmen, die sich an Gott wenden und die um Rettung bitten, weil Menschen sich gegen ihre Ankläger, ihre Peiniger, Unterdrücker, Vergewaltiger und Feinde nicht schützen können. Die, die diese Texte beten, wissen, nur Gott kann dem Unrecht Einhalt gebieten. Nur Gott kann mich von meinen Feinden erretten. Nur Gott kann mich aus der Situation befreien. Die Beter überlassen und überantworten die Vergeltung allein Gott. Sie bitten um Gottes Vergeltung. Und das wiederum greift Paulus in Römer 12, Vers 19 auf, wo er die Gemeinde dazu auffordert, nicht selbst Rache zu üben, sondern die Vergeltung Gott zu überlassen. Er kommt zur Rache und nicht du. Und wie er das tut, hat er in Jesus gezeigt, am Kreuz. Dort ist alles zu einem Ende gekommen. Ist alles geschehen. In Situationen von großem Unrecht oder schwerer Verletzung ist es oft ein längerer Prozess, bis jemand in der Lage ist, seinen Wunsch nach Vergeltung wirklich an Gott abzugeben. Aber ich glaube, es liegt eine Befreiung darin und ein Schritt zur Heilung. Seelsorgerliche Aufgabe ist dann dabei, die Person zu begleiten und nicht vorschnell zur Vergebung aufzufordern. Drittens, Vorfahrt für den Frieden. Wie sieht unsere Vorbereitung aus, unser aktives Warten? Schauen wir noch einmal in den Text in Jesaja 35. Da heißt es in Vers 8, nach der Schilderung der wunderbaren Landschaft mit Wasserquellen in der Wüste, dass es auch eine Straße gibt, eine Bahn, die Rettungsgasse für Gottes Eingreifen. Die junge Mutter in der Geschichte vom Anfang, die hat bestimmt auch gehofft, dass alle Ampeln auf grün stehen und der rettende Erlöser schnell durch den Verkehr kommt. Ich habe mich gefragt, steckt hier eine Aufforderung drin? Können wir die Ankunft Jesu irgendwie vorbereiten, die Bahn freimachen? Wir finden die Aufforderung nicht direkt in diesem Text, aber in Jesaja 40, Vers 3, wenn es heißt, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. In dem Adventslied »Wie soll ich dich empfangen« von Paul Gerhardt formuliert er in Strophe 7, »Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolle ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst.« Also keine eigene Kraftanstrengung oder eine geistliche Übung, die das Ankommen und Wiederkommen Jesu beschleunigen kann. Der Zeitplan liegt ganz in Gottes Hand. Ich drehe die Perspektive daher einmal um und frage mich, wie ist es in meinem eigenen Leben? Darf Jesus denn bei mir, dürfte er denn bei mir ankommen? Wie würde ich reagieren, wenn er heute oder morgen sichtbar erscheint, um für alle wirksam Frieden und Gerechtigkeit herzustellen? Ich habe mich gefragt, kann ich diese Adventszeit bewusst nutzen, um mich vorzubereiten, um eine freie Bahn in meinem Leben zu schaffen? Woran würde ich denn merken, dass ich vorbereitet bin auf seine Ankunft? Bei einem menschlichen Besuch ist es ja so, ich fange an aufzuräumen. Auch mehr für mich selbst als für den Besuch, glaube ich. Ich fühle mich unwohl, wenn es unaufgeräumt ist. Und ich muss zugeben, ich fertige unangekündigte Besucher auch schon mal an der Tür ab. Jesus empfangen hat da Parallelen. Ich glaube, Menschen weisen das Angebot Jesu, bei ihnen einzuziehen, auch deshalb ab, weil sie diesen Moment fürchten. Sie fürchten Beschämung. Sie fürchten, dass es peinlich wird, wenn Jesus auf einmal alles sieht. Aber Jesus beschämt dich nicht. Er kommt, um dich frei zu machen. Ich möchte es gern konkret machen und ich suche Beispiele für ein Aufräumen und Wegräumen im geistlichen Sinn. Und da komme ich nochmal auf den Punkt von eben, das mit der Rache. Habe ich gelernt, im Sinne Jesu mit meiner Wut umzugehen? Mit meinem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden? Kann ich anderen vergeben und die Rache und Vergeltung Gott überlassen? Was nicht heißt, dass ich nicht auch für meine Rechte einstehe. Aber da, wo mir Rachegedanken kommen, das mal mit Gott zu besprechen. Und generell Lebensthemen und Lebensballast. Gehe ich die an? Nutze ich Seelsorgeangebote oder therapeutische Hilfe, um mich meiner Themen zu stellen? Aufräumen hieße in diesem Sinne, mit mir selbst ehrlich werden, vor Gott. Erkennen, warum ich immer wieder in einer bestimmten Weise reagiere. Der nächste Punkt, der mir eingefallen ist, sind Aktivitäten und Prioritäten. Wofür investiere ich Geld, wofür Zeit? Ich habe leider gerade keine Zeit für dich, Jesus. Ich muss bei Amazon noch die Black Deals abschließen, bevor die Sonderangebote wieder vorbei sind. Gerade Zeit ist heutzutage fast noch kostbarer als Geld. Wer hat schon Zeit zu verschenken? Sich in andere Menschen zu investieren um des Reiches Gottes willen, ist eine Entscheidung gegen andere Freizeitbeschäftigungen. Aber ganz ehrlich, genau so schaffen wir Gottesmomente im Leben anderer. Bei den Kindern, bei der Nachbarin, beim Gottesdienst hier in der Gemeinde. Und beim geistlichen Aufräumen will ich die persönliche Begegnung mit Jesus suchen. Zeit nur mit ihm verbringen. Das kann in meinem Fall bedeuten, das Smartphone als Zeiträuber zu entlarven und ihm eine Auszeit zu verordnen. Vielleicht geht es einigen ähnlich. Die Adventszeit war ja früher eine Fastenzeit. Das kann ein Ansporn sein, es mal wieder zu probieren und Smartphone-Fasten einzurichten oder was anderes. Vielleicht ist es bei euch der Fernseher oder keine Ahnung, was eure Zeiträuber so sind. Das alles sind Denkanstöße. Vielleicht magst du den einen oder anderen davon für dich weiterdenken. Über die Rettungsgasse des Erlösers kommt er zur Welt. In der umgekehrten Richtung werden die von ihm Erlösten und Befreiten eingehen in seine ewige Welt. Dort wird Jubel und unendliche Freude sein. So heißt es in Vers 10, ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Ich fasse die drei Punkte nochmal zusammen. Erstens, er kommt. Die Rettung ist schon unterwegs. Seid stark und fürchtet euch nicht. Zweitens, mit Vergeltung ist nicht gemeint, dass Gott am Ende der Zeit blind dreinschlägt, sondern dass er Recht und Gerechtigkeit aufrichten wird und so Frieden schafft. Er ist damit die zuständige Person für meinen Bedarf an Recht und er spricht mich gerecht. Und drittens, die freie Bahn schaffen fängt im Advent in meinem Leben an. Zum Abschluss lese ich uns einen Text von Uwe Heimowski, der das auch nochmal schön zusammenfasst und in lyrischer Weise formuliert hat. Frieden wird Mensch. Stell dir vor, Frieden wird Mensch. Frieden ist kein Panzer. Frieden ist nicht Stahl. Stell dir vor, Frieden ist eine Wahl. Stell dir einen Gott vor, der Frieden groß denkt, aber klein anfängt. Frieden, sagt er, bin ich und kommt in unsere Mitte, in einer Krippe mit der Bitte, Macht neu zu denken, sich zu verschenken. Frieden, sagt er, bin ich und meint sich und mich und dich. Es ist ein weiter Weg, ein Langstreckenlauf, doch stell dir vor, wir machen uns auf. Stell dir vor, wir suchen sein Gesicht in jedem Gesicht, leuchten es aus in Gottes Licht. Erkennen, was er sieht, spüren, wie er liebt, hören, was er spricht und handeln danach, bis Frieden anbricht. Stell dir vor, Frieden wird Mensch. Stell dir vor, Mensch, es wird Frieden. Amen.